Es geht um Advent. Advent ist ja kommen, er hat es mal erklärt gehabt, wir warten auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus und gedenken aber auch daran, dass er ja in diese Welt kam. Und letzten Sonntag hat mich schon jemand daran erinnert und hat gesagt, ja, dieses Jahr ist gar keine Kerze aufgestellt. Da habe ich geschaut und habe gesagt, tatsächlich, wir haben den Advent vergessen. Aber so ist diese schnelllebige Zeit. Aber jetzt ist alles anders. Wir sehen, es ist ja schon adventlich, weihnachtlich ein bisschen geschmückt. Wir haben die Lieder dazu gesungen. Und jetzt kommt vielleicht unser Herz auch mehr so weit, dass wir sagen, okay, jetzt ist so die Weihnachtszeit, die Weihnachtsstimmung kommt langsam auf. Mich hat jetzt auch jemand beruflich gefragt und hat gesagt, ja, denkst du an Weihnachten? Hast du da besondere Gefühle oder Stimmung? Na gut, ich bin jetzt keiner, der große Stimmungshochs hat. Ich habe gesagt, nein, nicht unbedingt. Weihnachten ist mir klar, Jesus Christus kam in diese Welt, aber ja, dass ich da jetzt irgendwelche Stimmungen habe oder Gefühle, ist bei mir weniger so. Ich bin doch nicht derjenige, der zu Hause rumläuft und Geschenke einkauft. Das macht meine Frau. Außer ihr Geschenk, das habe ich mit ihr zusammen eingekauft. Aber wenn wir uns jetzt so überlegen, Weihnachten, wir sind irgendwo alle im Stress und gewisse Unruhe und trotzdem haben wir einen Blick dafür, ja, Weihnachten ist doch etwas Besonderes. Es ist etwas ganz Zentrales hier für uns Christen auch. Trotz der Zeit mit viel Stress und manche sagen, dass man erst nach Weihnachten aufatmen kann, ist doch irgendwo etwas, wo wir uns als Christen beschäftigen. Wir erinnern uns daran, dass Jesus in Niedrigkeit in die Welt kam, um uns von unserer Schuld loszukaufen. Und deswegen haben wir allen Grund zur Freude. Aber wir schauen auch noch weiter, noch über den Berg hinaus und schauen auf die Zukunft. Was kommt? Und Jesus sagt ja, er kommt noch einmal wieder. Dann nicht in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit und Macht als Herrscher der Welt. Was Advent bedeutet, brauche ich nicht mehr zu sagen. Michael hat schon gut darauf hingeführt. Aber früher wurde der Begriff auch gebraucht für einen hohen Besuch eines Amtsträgers im Römischen Reich. Es konnte aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel ausdrücken. Und dieses Wort haben dann die Christen übernommen, auch um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen. Und wir können uns auch als Christen trotz allem vorweihnachtlichen Rummel dann auf Weihnachten freuen, weil wir uns erinnern, dass Jesus Christus als Kind in diese Welt kam, um die Erlösung und damit die Errettung von unseren Sünden zu vollbringen. Wir erinnern uns, dass Jesus kam als Baby in aller Niedrigkeit. Er kam nach Bethlehem, da kommen wir später noch drauf, warum Bethlehem, und wurde damit konfrontiert, seine Eltern, dass nichts frei war in der Herberge. Klar, es war Volkszählung gewesen, die Leute mussten in ihre Geburtsstadt zurück und Bethlehem war total überfüllt. Es war kein Platz. Jesus, der Retter der Welt, kam in Niedrigkeit, wurde in eine Krippe gelegt. Und jetzt lese ich aus Matthäus 1 zwei Verse vor, die uns auch dann ein bisschen beschäftigen und das auch ausdrücken, was ich eben schon gesagt habe. Das ist die Geburt Jesu, Matthäus 1, 21 und 22. Wir werden heute durch viele Bibelstellen springen und einige erscheinen da an der Folie, die längeren und die kürzeren nicht. Die Verheißung, die auf Jesus hingesprochen wurde, und sie wird einen Sohn gebären, also Maria, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Das sind zwei Dinge drin. Einmal Weihnachten bedeutet, Jesus kam in diese Welt, um uns von unseren Sünden zu erretten. Und dann auch ist ein prophetischer Abschnitt drin. Da ist die Rede, was durch den Propheten geredet wurde. Und darauf wollen wir heute kommen. Also ich möchte heute den alttestamentlichen Text lesen, also was viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt gesagt wurde über den Messias, über Jesus und dann wie die Erfüllung eingetroffen ist, als Jesus in diese Welt kam. Es gibt dazu über 300 Stellen, habe ich aus dem Internet raus, aber natürlich wird es den Rahmen sprengen. Ich habe ein paar prägnante Stellen rausgesucht und zwar Stellen, die sich mit der Geburt Jesu beschäftigen, wo er geboren ist, wie er geboren worden ist, in welchem Umstand und dann mit seinem Tod. Aber das soll ja nicht nur ein Faktenwissen sein, dass wir jetzt nach Hause gehen und sagen, okay, wir können jetzt, was weiß ich, 5 oder 8 Stellen aufzählen, wo prophetisch auf Jesus geredet wurden, die dann in Erfüllung gegangen sind. Nein, es soll unser Herz auch verändern. Wir wollen uns auch dann fragen, was hat das mit uns zu tun, mit uns heute auch? Wir wollen jetzt, genau, die erfüllte Prophezeiungen uns anschauen. Wir haben ja in Matthäus 1, Vers 22 gelesen, das ist ja die erste Rede. Das geschah, damit erfüllt würde. Also diese Situation damals, in der Jesus reinkam, war schon die erste Erfüllung gewesen. Und kein anderes Buch oder keine Religion der Menschheit sind in der Lage, exakte Voraussagen zu machen, außer Gottes Wort. Die Bibel berichtet prophetisch im Alten Testament schon über das Kommen des Messias an vielen unzählbaren Stellen. Und bereits in den Anfängen der Menschheitsgeschichte hat Gott angekündigt, dass ein Erlöser kommen würde. Und Gott kündigt in den Prophezeiungen an, dass der Messias in Israel erscheinen wird, durch den Gott die Völker segnen wird auch. Der Ehrentitel Messias bedeutet der Gesalbte. Und der Gesalbte ist ein offizieller Titel im Alten Testament für die, die dazu bestimmt waren, für Gott zu regieren. Es wurde also nicht nur auf den Messias angewandt im Alten Testament. Im Neuen Testament wiederum wird der Name Messias nur auf Jesus beschränkt. Auch die Könige von Israel wurden damals mit Öl gesalbt und trugen darum auch diesen Titel. Der Erlöser wird ein Messias in der Erbfolge des israelischen Königs David sein. Da gibt es viele Bibelstellen, die das auch ausdrücken, auch im Neuen Testament, wo immer wieder Bezug genommen wird, dass der Messias aus dem Königstum, aus dem Geschlecht Davids kommt. Ich habe schon erwähnt, dass über 300 Prophezeiungen im Alten Testament auf das Kommen des Messias hinweisen. Manche ganz deutlich, dass man sagt, oh, okay. Andere wiederum, wo ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen konnte, da fehlt mir das Hintergrundwissen auch, wo ich sage, okay, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Jesus hatte sich seinen Jüngern als der Christus und damit als der verheißene Messias offenbart. Und Christus ist das griechische Wort für das hebräische Messias dabei. Die 300 Prophezeiungen sind über 1000 Jahre aufgeschrieben worden, von 1500 vor Christi bis ca. 400 vor Christi, durch unterschiedliche Menschen. Das waren Menschen, die Gott inspiriert hatte, sein Wort prophetisch aufzuschreiben. Die haben unterschiedliche Herkunft gehabt, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Situationen, unterschiedliches Alter. Gott hat sie gebraucht. Und sie wussten zum großen Teil auch nicht, was sie da schreiben. Das hat sich später erst dann offenbart oder sie haben das vielleicht auch gar nicht mehr erlebt in ihrem Abschnitt. Und das Neue Testament berichtet viele Jahrhunderte später von Jesus Christus. Und wenn man diese Mosaiksteine zusammensetzt im Alten Testament und die vom Neuen, dann ergibt sich ein gesamtes Bild von Jesus Christus und von dem Messias, dem Verheißenen. Der Messias des Alten Testaments ist damit deckungsgleich mit dem Messias Jesus im Neuen Testament. Jesus Christus ist der verheißene Messias. Manche werden vielleicht dann einwenden, ja klar, Jesus konnte dann einen Teil der Verheißungen selber erfüllen. Der kannte die ja aus dem Alten Testament. Der war ja gelehrt, wie wir auch mal gehört haben. Aber er konnte nicht alle mit Sicherheit erfüllen. Zum Beispiel die Situation um seine Geburt konnte er nie selber gestalten, war ja ein Kind gewesen. Oder am Kreuzestod und noch viel mehr. Wir sehen stattdessen Gottes weitsichtiges Handeln und Wirken, um die Erlösung zu ermöglichen. Wir sehen irgendwo wie einen roten Faden durch das erste Buch Mose bis zum Schluss in der Bibel Gottes Eingreifen in die Weltgeschichte. Und nach Jesu Tod offenbart sich Jesus seinen Jüngern und öffnet ihnen Augen und das Herz. Das ist damals, wie er dann mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war, sagte er, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann sprach er zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Also dies sind die Worte, die geredet wurden im Alten Testament, die jetzt eingetroffen sind. Und wenn wir das hören, diesen Abschnitt, ist das doch Evangelium pur irgendwo. Ich wäre da gerne dabei gewesen bei diesem Gespräch, wo den Jüngern die Augen geöffnet werden, die Schrift erklärt wird von Jesus selber, um die Schriften zu verstehen. Er geht aber noch weiter in diesem Abschnitt und nimmt Bezug auf die Verheißung des Vaters, auf den Heiligen Geist, der gesandt wird. Aber jetzt wollen wir mal einsteigen in das Kommen Jesu und wollen da einzelne Stellen des Alten Testaments und Neuen Testaments miteinander vergleichen. Wir wollen dann immer den alttestamentlichen Text lesen und den neuen testamentlichen. Und dann sehen wir ja, wie das in Erfüllung gegangen ist. Und ich hoffe, dass uns diese kleine Auswahl helfen kann, den Blick auf Gottes Heilshandeln zu schärfen. Wir gehen auf ein ganz spannendes Kapitel, auf dem Stammbaum. Keine Angst, ich lese jetzt keinen Stammbaum vor. Die meisten von uns interessiert das nicht. Es sei denn, er ist Genealoge und sagt, okay, ich kann in alten Kirchenbüchern forschen. Ich kenne da jemanden, der macht das gerne in seiner Freizeit und schreibt dann auf und er stellt Stammbäume. Für mich wäre das alles viel zu trocken. Aber für die Juden damals war das der Stammbaum ganz wichtig, weil er nachweist, wer die Vorfahren Jesu sind. Wir finden in diesem Stammbaum exakt die Personen genannt, von denen die Propheten damals schon gesagt haben, dass sie drin sein mussten, dass Jesus von ihnen abstammt. Es werden da ganze Generationen aufgeführt, Abraham, Jakob, Isaak und so weiter bis David. Und viele Generationen später wird dann Bezug genommen auf David und wird gesagt, ja, Jesus ist aus dem Geschlecht Davids. Sagt der Paulus im Römerbrief, wird im Timotheusbrief genannt. Also der Messias kommt vom Stamm David. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Juden damals schon gewesen. Nur wer aus dem Stamm Davids kommt, wer den richtigen Stammbaum aufweist, konnte der Messias sein. Das war auch etwas, was Jesus gar nicht selber beeinflussen konnte. Aber Gott in seiner weisen Weitsicht hat das so geführt, dass Jesus Christus aus dem Geschlecht und aus dem Stamm Davids war. Der Geburtsort, das lesen wir jetzt oft zur Weihnachtsgeschichte. Ich lese das Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Im Alten Testament die Prophetie, viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt. Und jetzt zur Zeit Jesu, in Matthäus 2, Vers 1, als Jesus geboren worden war in Bethlehem und in Judäa zur Zeit des Königs Herodes und so weiter. Also hier Bezug. Jesus wurde tatsächlich in Bethlehem geboren. Der Messias sollte aus dem Ort kommen, aus dem die Familie Davids stammte. Und David war in Bethlehem als Sohn des Isai geboren worden und aufgewachsen. Und der Prophet Micha hat in Micha 5 dann 700 Jahre vor Christi Geburt schon verkündigt prophetisch, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll. Das ist auf der phänomenal. Ich finde es auf der toll. 700 Jahre vorher schreibt der Herr, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Ja, Gott hat einen genialen Plan. Denn diese Prophetie kennt nicht nur den Geburtsort des Messias, sondern sie weist auch auf seine Gottheit hin. Also sie spricht ja auch, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Das kann ja nur Gott sein. Also Jesu Gottheit wird da schon angedeutet. Nur Gott ist ewig, nur er ist von Anfang bis Ende. Und als die Weisen aus dem Morgenland 700 Jahre nach der Prophezeiung den neugeborenen König der Juden suchen, fragte Herodes die Schriftgelehrten, aus welcher Stadt der Messias kommen sollte. Und was sagt er? Sagen die dann? Ja, aus Bethlehem. Wir wissen nicht, warum Herodes dann plötzlich so Angst hatte. Vielleicht kannte er die Prophezeiung, eher wahrscheinlich weniger. Oder warum? Zumindest er hatte Angst gehabt und wollte dann den Jesus ermorden lassen. Die Volkszählung zu Steuerzwecken war vordergründig ja vom römischen Fiskus dann gewesen, um für die Leute durchzuzählen. Deswegen musste ja auch Josef und Maria nach Bethlehem gehen. Aber im Prinzip gebrauchte Gott den Weltherrscher Augustus dazu, dass er die Eltern nach Bethlehem schickte. Die wären ja wahrscheinlich nie in ihre Vaterstadt gezogen. Wir sehen, dass der Weltherrscher für seine Pläne einen Weltherrscher gebrauchte, um die Geburt des Christus so einzuleiten, wie es die Propheten sagen. Er machte den Augustus zum unfreiwilligen Mitspieler Gottes praktisch. Er musste dafür sorgen, dass die Prophetie erfüllt wird. Ich denke, auch heute kann uns das Trost geben, dass der ewige, zeitlose Gott auch heute hinter den Kulissen regiert. Wir sehen oftmals nichts, in der Politik und denken manchmal, oh, geht's drunter und drüber. Aber ich denke, das relativiert unsere ganze Meinung auch ein bisschen, wenn wir wissen, dass trotzdem ein Herrscher dahinter ist und der alles in seiner Hand hat. So wie er damals den mächtigen Augustus geführt hat, dass die Prophetie erfüllt wurde, so ist es heute auch noch, dass Gott lenkt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Geboren von einer Jungfrau. Ich lese den alttestamentlichen Text aus Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Jetzt den neutestamentlichen Text dazu aus Matthäus 1,18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Also bevor der Geschlechtsakt stattgefunden hatte, war sie schwanger vom Heiligen Geist. Und wir wissen, von Anfang an wartete die Menschheit auf einen Nachkommen der Frau. Das ist in 1. Mose 3 schon die Rede. Ich lese mal die Stelle, 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und dieser Nachkomme ist ausdrücklich ein Nachkomme der Frau und nicht des Mannes. So wird auch dort bereits die Jungfrauengeburt des Messias hin angedeutet. Aber weil der Messias auch wahrer Mensch ist, musste er von einer Frau geboren werden. Weil er zugleich aber wahrer Gott und Gottes Sohn ist, hatte er keinen menschlichen, sondern allein den himmlischen Vater. Maria hatte Jesus ohne einen leiblichen Vater durch den Heiligen Geist empfangen. Es wird in Lukas-Evangelium angedeutet, indem der Engel zu ihr sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Die Jungfrauengeburt machte es möglich, dass der sündlose Sohn Gottes in die Welt kam, in Gestalt eines Babys, um als Mensch stellvertretend für Menschen die Sünde der Menschheit zu sühnen. Also die Jungfrauengeburt und auch die Erlösung sind untrennbar miteinander verbunden. Auch Jesaja, haben wir ja gelesen, kündigt die Jungfrauengeburt schon vorher intensiv an. Aber den Textabschnitt, den überspringe ich jetzt mal. Ich lese jetzt nur Jesaja 7 nochmal. Wie der Messias angekündigt wurde von ihm, heißt das hier, und er ist Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, das Kind, das in Israel geboren wird, wird wahrer Gott und wahrer Mensch sein. Gott besucht sein Volk in seinem Sohn. Ich springe auf den nächsten Punkt. Jesaja 53, Jesus wurde von den Juden abgelehnt. In Jesaja 53, ein toller Abschnitt, auch viele Jahrhunderte vor der Geburt Jesu prophetisch auf ihn hin geschrieben, wird geschrieben in Vers 3, er war der Allerverachteteste, schwieriges Wort. Ja. Das bedeutet am meisten verachtet von allen, also ganz unten wirklich, und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und Johannes Evangelium wird dann geschrieben, wie er dann in die Welt kam. Jesus kam in sein Eigentum, die Welt gehörte ja ihm, er war Gottes Sohn, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So schrecklich, da kommt ein hoher Würdenträger, würde man sagen, oder ein Politiker in seine Stadt und keiner beachtet ihn, oder? Er wurde abgelehnt. So kam Jesus, er kam in diese Welt und wurde abgelehnt. Der Sohn Gottes kommt als Kind, um uns von unseren Sünden zu befreien und zu erlösen und wird von den meisten abgelehnt. So irgendwo ein Affront, wenn man das überlegt. Aber im Zusammenhang von Johannes 1 wird auch schon von denen gesprochen, die ihn aufnahmen. Mit diesen hatte er eine innige Beziehung als Gotteskinder. Er gab ihnen das Anrecht, seine Kinder zu sein. Und dort wird auch schon die besondere Geburt angekündigt, der Kinder, die das erleben, die mit Jesus leben wollen. Die sind nicht aus dem Willen des Fleisches oder Mannes, sondern allein aus Gott, durch die persönliche Hinwendung. Jesus kam in aller Niedrigkeit. Wir haben dazu ja aus Jesaja 53 schon ein paar Verse gehört. Und ich möchte da jetzt ein paar Verse aus dem Philipper 2 vorlesen. Die sind da hier vorne angeworfen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sehen, er kam in Niedrigkeit, wurde gehorsam bis zum Tod und wurde von Gott erhöht. Der Herrscher und Schöpfer des Universums schickte seinen Sohn als Kind aus der Herrlichkeit herab für uns auf die Erde. Aber durch den Gehorsam Jesu wurde er von Gott, dem Vater, erhöht. Und im letzten Vers sehen wir ja, im Endeffekt wird es so sein, dass jede Zunge bekennen wird. So ein Blick in die Zukunft dann auch gleich. Wenn Jesus Christus kommt in Herrlichkeit, wird jede Zunge bekennen, dass er der Vater, dass er der Herrscher ist dieser Welt. Aber ich habe gehört, da will noch jemand anders über den Text predigen, dann irgendwann später. Wir überspringen jetzt die Kindheit und Wirkungsjahre Jesu auf Erden und kommen zu seinem Einzug in Jerusalem. Auch dies wurde im Alten Testament prophetisch geschildert. Ich lese aus dem Sacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und im Johannesevangelium steht drin, und sie nahmen Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Dann ein paar Sätze später, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Dieser Abschnitt kurz vor seinem Tod zeigt ihn schon in Königswürden. Er wird geleitet wie ein Hochgeborener. Das Volk soll sich nicht fürchten, steht drin. Es kommt also kein Despot, kein König, der nur Steuern erhöhen will oder die Völker knechten will. Nein, es kommt der Friedefürst, von dem in Jesaja auch die Rede ist. Deswegen auch die Aussage, fürchte dich nicht. Es kommt Jesus Christus und kommt nicht irgendein weltlicher Herrscher. Und Jesus nimmt in diesem Abschnitt dran teil und nimmt es selber an, weil er weiß, er ist der König, der kommt. Und deswegen bleibt er auf dem Esel, lässt sich feiern, kurz vor seinem Tod. Was heißt feiern, ist ein falscher Ausdruck. Er lässt Ehre bezeugen, ja. Und das Ganze ist den Pharisäern ja bitter aufgestoßen. Kurz danach bieten sie einem seiner Jünger Geld an für den Verrat an Jesu. Wir sehen jetzt diese Situation, Jesus kommt nach Jerusalem und da wird schon etwas deutlich von der Königsherrschaft, die er mal später haben wird. Der verratene Messias. Hier sprechen mehrere Psalmen davon, dass der Messias durch einen seiner engsten Freunde und Vertrauten verraten werden wird. Und prophetisch sagte König David von dem Freund, der den Messias schmäht, wenn es ein Feind wäre, wäre es zu ertragen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter. Aus Psalm 55. Und im Psalm 41 und in einem anderen Psalm, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Und so dokumentieren diese Ereignisse circa 1000 Jahre vor Jesu Geburt und Tod, dass einer seiner engsten Jünger ihn verraten wird. Ein Vertrauter Jesu. Und Jesus tauchte ja dem Judas, der ihn dann später verriet, auch den Bissen eingetaucht und ihm gegeben gehabt. Und dieser war Verräter, einer seiner engsten Freunde. Und nach dem letzten Mal, wo nochmal innige Gemeinschaft gepflegt wurde damals, zwischen Jesus und den Jüngern, ging der Judas zu den Hohenpriestern, um Jesus dann später zu verraten. Judas verriet den Herrn und Messias für eine Summe von 30 Silberstücken. So berichtet das Matthäus-Evangelium. Eine Summe, die ebenfalls exakt durch die Propheten vorher angekündigt wurde. Und ich sprach zu ihnen, steht in Sahaja, gefällt's euch, so gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin. Eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn. Prophetisch gesagt, genau die Summe, kann ja kein Zufall sein, oder? Wenn man so viele Fakten hat, ich war ganz begeistert. Man wusste ja schon vieles vorher, aber wenn man so jetzt die Stellen nochmal im Detail nachgeht, Jahrhunderte vorher prophetisch gesagt, und dann trifft es ein, genau wie es gesagt wurde, dann merkt man doch, die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. In dieser Detailtreue kann das einfach kein Zufall sein, sondern Gott gebraucht seine Propheten darum, um den Weg der Erlösung vorzuzeichnen, von 1. Mose bis zu Jesus. Und diese Art von Prophetien kann ja keiner beeinflussen irgendwo. Es ist wirklich geschehen und es waren viele Leute beteiligt. Da merkt man auch Gottes Handeln dann. Jesu Schweigen während des Prozesses. Ich lese dazu aus dem Jesaja nochmal einen Vers. Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. In Matthäus 26, 62, wie Jesus damals vor dem Hohenpriester stand, und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen. Aber Jesu schwieg still. Jesus wandte sich nicht raus, er fand keine Ausreden oder rief auch nicht seinen Vater an, dass er himmlische Herrscharen schicken sollte. Er schwieg, wurde verspottet, verhöhnt und war gehorsam bis zum Tod. Auch seine Kreuzigung zusammen mit Sündern wurde schon prophetisch aufgezählt. Auch aus dem Jesaja 53. Also es lohnt sich wirklich mal, Jesaja 53 zu lesen. Da sehen wir viele Stellen, die dann später eingetroffen sind. Im Abendmahl betrachten wir ja oft Psalm 22. Ein ganz toller Abschnitt. Ich habe den heute Morgen zur Einstimmung nochmal gelesen gehabt für mich. Ganz toll, wie das auch prophetisch auf Jesus hin bezogen ist. Wie viel Detailtreue da ist, die eingetroffen sind. Also seine Kreuzigung zusammen mit Sündern. Jesaja 53, 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und jetzt in Matthäus, und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Wir kennen die Situation, Jesus in der Mitte, links und rechts die Räuber. Und Jesaja hat ja geschrieben, dass er der Allerverachteteste, der Unwerteste war. Und einige Jahrhunderte früher als Jesaja hat David schon mit prophetischer Weitsicht geschrieben, die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Kopf habe. Ja, ihr guckt es mich an, ja, das ist bei mir einfach, ja. Auch die Mordpläne gegen den Messias waren schon lange vorher prophezeit worden. Auch im Psalm 31, sie hielten Rat miteinander über mich und trachteten mir nach das Leben zu nehmen. Und in dieser Situation ging später im Neuen Testament in Erfüllung. Er hing zusammen mit Verbrechern am Kreuz, die ihn ohne Grund hassen. Der eine hat ihn ja noch verspottet, selbst am Kreuz hat ihn Jesus noch verhöhnt gehabt. Jetzt gehen wir noch auf die Umstände des Kreuzestodes. Die vier Evangelien berichten uns von der Kreuzigung Jesu. Und für die Juden war es damals unvorstellbar gewesen, dass der Messias so leiden musste oder gar sterben musste. Und dass er so einen grausamen Hinrichtungstod stirbt, war für die Juden unbegreiflich. Das überhaupt zu denken, war ihnen nicht möglich. Und selbst als Jesus es ihnen frei und deutlich heraussagte, haben sie es nicht verstanden. Es war selbst für die Jünger unbegreiflich. Jesus hat ja verschiedene Leidensankündigungen, wo er auf seinen Tod hingewiesen hat. Und sie haben es nicht verstanden damals. Erst in der Begegnung mit dem Auferstehenden, also rückwirkend, haben die Jünger verstanden, warum er das gesagt hatte und wie sich das Ganze erfüllt hatte. Und so ist es auch bei uns dann, wenn wir rückblickend aufs Alte Testament und das Neue Testament schauen, da begreifen wir auch viel mehr. Und die Jünger damals haben ja das Neue Testament nicht gehabt, die haben aber rückblickend aufs Alte geschaut und haben gemerkt, wie das in der Erfüllung geht. Und Jesus hat ihnen Augen und auch das Herz geöffnet, da haben sie mehr und mehr verstanden. Die Ankündigungen waren ja zum Teil 1000 Jahre früher geschrieben, als die Tat dann war. Ich lese jetzt mal ein paar Verse aus dem angekündigten Psalm 22 und dann aus dem Johannes 19. Ich habe da vorne eine Folie. Ich lese den Psalmtext. Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Hier vorne jetzt. Jetzt muss ich erst den Johannes 19 finden, ja. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Das Unterkleid aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Der nächste Abschnitt, Psalm 22, Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Auch selbst diese Nägel wurden im Psalm 22 prophetisch genannt. Und es ist im Johannes 19, Vers 37. Dann, und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Und Vers 34. Ich finde das Vers nicht. 37, genau. Sie werden, genau. Also hier auch schon Psalm 22 prophetisch drin von geredet, dass die Hände durchstochen werden und auch selber auch der Pfeil dann, der Speer des Soldaten dann Jesu dann auch in die Seite gesteckt wurde. In 2. Mose wird geschrieben, dass ihm kein Bein zerbrochen werden soll. Das war dem Passahlamm gewidmet, also als Erinnerung, wie Israel aus Ägypten gezogen war. Und dann sie das Passahlamm schlachten musste, sollte ja kein Knochen gebrochen werden. Auch bei Jesus war das so. Als Jesus als das vollkommene Passahlamm am Kreuz hing, wurde ihm kein Knochen gebrochen, sondern er ist so gestorben. Wenn wir weiter den Psalm 22 lesen würden, das mache ich jetzt hier nicht, sehen wir noch viele andere Beispiele, wie die Prophetien in Erfüllung gehen. So, und der Sühnetod des Messias. Warum das Ganze? Neben den Umständen des Todes sagten die Propheten vor allem aber die Bedeutung und Wirken seines Todes voraus. Mit seinem Tod würde der Messias die Sünde der Menschen sühnen. Und das ist an dieser Stelle, wo ich schon vorhin angedeutet habe, von 1. Mose 3,15, wo es dann fortlaufend weitergeführt wird. Der Messias sollte kommen, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. Und dies wird im 1. Mose 3,15, ich lese die Stelle, die habe ich jetzt ein paar Mal genannt, aber noch nie gelesen eigentlich. 1. Mose 3,15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es war nach dem Sündenfall gewesen. Und vom Zusammenhang her ist jetzt hier die Rede, dass der Nachkommen der Frau der Schlange den Kopf zertritt. Derselben Schlange, die Adam und Eva verführt hatte, als Schlange ist Sinnbild für den Satan damals und brachte die Schlange dann auch den Tod, indem sie Adam und Eva verführt hatte. Im Zertreten des Kopfes sollte die Schlange aber ihren tödlichen Fersenbiss ansetzen. Das deutet auch an, dass derjenige, der die Schlange besiegt hat, aber selber dran sterben musste. Jesus am Kreuz. Jesus hat den Satan besiegt, aber ist am Kreuz gestorben deswegen. Gott sah von Anbeginn der Menschheit voraus, dass der Sieg über die Schlange auch mit dem Sühnetod des Erlösers verbunden sein würde. Da könnte man jetzt noch viel betrachten, aber es sprengt den Zeitrahmen, also im Hebräerbrief oder was das genau bedeutet, aber das würde es alles sprengen. Die Propheten des Alten Testaments sahen das Kommen eines Erlösers, der die Sünde wegnehmen würde. Und dem Prophet Daniel schreibt mal, dass die Sünde abgetan wird oder Schuld gesühnt wird oder ewige Gerechtigkeit gebracht wird. Auch der Prophet Sahaja sagt es, dass sie auf den Messias als den Durchbohrten sehen würden. Aber nirgends wird diese übereinstimmende Sicht der Propheten deutlicher als in dem Jesaja 53, 4 bis 7. Und die Verse lese ich jetzt gerade noch. Wir sind ja vorne ja auch schon. Jesaja 53. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schau jetzt mal weit. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Der Prophet sah voraus, dass der Gottesknecht stellvertretend für die Sünden der Menschen leiden und sterben müsste. Gott selber würde die Strafe der Sünde auf ihn legen, damit die Menschen Frieden mit ihm haben. Als Johannes der Täufer Jesus am Jordan wandeln sah damals, sagte er zu seinen Jüngern, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und im Kreuzestod Christi erfüllt sich die Ankündigung des Propheten, dass der Messias die Todesstrafe auf sich nahm für uns, für uns Sünde, unsere Schuld. Sein Tod bringt uns Menschen Leben und Gerechtigkeit und Frieden mit Gott und ewiges Leben. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Aus Jesaja 53, Vers 11. Auch eine prophetische Verheißung. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie kann man das herausfinden, dass das wahr ist? Der Prophet Jesaja sagt dann selber, oder gibt einen Tipp, ganz am Anfang im Kapitel, wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Genau, der Glaube ist der Schlüssel im Prinzip zur Wahrheitserkenntnis und Wirklichkeitserkenntnis. Wer sich im Glauben auf Jesus Christus einlässt und auf die Wirksamkeit seiner Gültigkeit, seines Sühnetodes vertraut, also wer das persönlich für sich aufnimmt und sagt, ja, Herr, ich lege alle meine Schuld, alle meine Sünde, mein Versagen vor dich im Gebet und ihm das wirklich abgibt und ihn aufnimmt im Leben, bittet ihn ganz konkret darum, ja, Jesus, komm in mein Leben, verändere du mich und gestalte mich neu. Der wird das auch erkennen, auch die Zusammenhänge in der Bibel mehr und mehr erkennen. Dem Glaubenden erschließen sich dann die faszinierenden Zusammenhänge zwischen Prophetie und Erfüllung. Und der wird auch erkennen, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Im Alten Testament angekündigt und dann eingetroffen. Ihm wird bewusst, dass Jesus tatsächlich der von Gott gesandte Messias ist. Und dass es so ein Heilshandeln durch die ganze Bibel durchgeht, vom 1. Mose bis zum Schluss. Und dieser Jesus kann und will mein persönlicher Herr sein. Das ist das Wunderbare. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt nur sagen, okay, jetzt haben wir die paar Punkte gehört und jetzt wissen wir gut, das Alte Testament hat etwas geschrieben, im Neuen ist eingetroffen, ja, das war's, okay. Aber was könnte das für uns noch bedeuten? Kommen wir später noch drauf. Nur ein Gedanke jetzt, die Auferstehung des Messias. Jesu Auferstehung. Die Propheten sahen auch voraus, dass der Messias von den Toten auferstehen würde. Jesaja spricht da vom Opfertod und von der Grablegung des Messias und fügt dann hinzu, wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Auch Jesaja 53, ihr merkt, dass Jesaja 53 heute öfters genannt wird. Also Jesaja sieht auch voraus, dass der Gottesknecht erst sterben wird und dann leben wird. Noch früher als Jesaja spricht der König David davon, dass der Messias nicht im Grab verwesen wird, sondern auch von den Toten auferstehen wird. Im Psalm 16,10 zum Beispiel, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und zugeben, dass dein Heiliger verwese. David, der diesen Psalm dichtete, spricht ja nicht von sich, weil jeder weiß, der David ist irgendwann gestorben, sondern er sprach prophetisch für den Messias, der ewig lebt. Und 1000 Jahre später verkündet der Apostel Petrus, dass diese Worte Davids sich erfüllt haben. Also er nimmt das Neue Testament wieder Bezug aufs Alte Testament. Ihr Männer von Israel, wird er geschrieben, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingebracht war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Mit der Auferstehung des Messias ist der Sieg über die Schlange komplett final abgeschlossen. Der Kopf ist endgültig zertreten. Die Sünde ist am Kreuz bezahlt und mit der Auferstehung ist der Tod als Folge der Sünde überwunden. Paulus schreibt später im 1. Korinther 15 noch, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Nach den Schriften, also im Alten Testament schon angekündigt, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Jetzt zählt er damals Zeugen auf, Zeugen, die damals zum Teil noch lebten sogar. Und wer schon mal bei der Polizei oder vor Gericht war und weiß, was Zeugenaussagen bewirken, da muss ich unsere Anwälte da angucken, die wissen das eher. Es ist also ganz wichtig, dass man sich daran erinnert. Und wenn das der Paulus schreibt im 1. Korinther, sagt er, ja, fragt doch die, die noch leben. Da gibt es Leute, die haben Jesus wirklich wandeln sehen nach seinem Tod. Es gab damals die Frauen vor dem leeren Grab, später die engsten Jünger und dann die über 500 Leute auf einmal und dann noch weiteren anderen. Jesus wurde zu unterschiedlichen Zeiten gesehen, unterschiedlichen Situationen von unterschiedlichen Menschen. Die Menschen haben unterschiedliche Herkünfte und Berufe. Also es kann keine Halluzination gewesen sein, dass man sagt, okay, da hat einer gesponnen vielleicht oder wer weiß, das ist zu lange in der Sonne gewesen. Nein, das war wirklich so, dass Jesus als Lebendiger gesehen wurde. Es passt also ganz genau in Gottes Heilsplan. Hier sehen wir die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien im ganz entscheidenden Punkt. Jesus konnte seine Auferstehung auch nicht selber in die Wege leiten, wie manche vielleicht sagen, ja klar, Jesus hat das gemacht, um groß dazustehen. Nein, das konnte kein Mensch machen. Wenn jemand am Kreuz hängt, kann ich 3 Tage später in den Jüngern erscheinen und sagen, okay, ich bin's, seht ihr, mir geht's gut. Unwahrscheinlich. Sondern Gott hat ein Wunder vollbracht, er hat Jesus von den Toten auferweckt. Wie es im Alten Testament schon angedeutet wurde. Es war ein übernatürliches Eingreifen Gottes. An Christi Auferstehung ist alles gelegen. Und ohne seine Auferstehung wären wir nur in den Sünden, schreibt auch der Paulus mal. Und Gott bestätigte durch die Auferstehung Jesu Christi, dass er sein Sohn ist und dass er auch den Weg gegangen ist, den er gehen sollte, als Erlöser. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15. Weil Christus aber heute lebt, kann er sich ja in unserem Leben hinein offenbaren. Und das ist wichtig auch für uns. Weil Jesus Christus lebt, können wir zu ihm kommen, können unsere Schuld und Sünde zu ihm bringen. Und wir werden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wenn wir ihm unser Leben hingeben. Und wir haben jetzt schon die Hoffnung auf die Auferstehung, auf das zweite Kommen. Advent ist ja auch schon Warten auf das zweite Kommen Christi. Wenn wir als Christen, die bewusst mit Jesus leben, können wir uns freuen. Er wird eines Tages kommen in Herrlichkeit. Was haben die erfüllten Messias-Verheißungen mit mir zu tun? Jetzt komme ich zum Punkt, zum Ende. Vielleicht das Wichtigste, wenn ihr das behaltet, dann ist schon ganz wichtig. Einmal, Gott regiert allein über Zeit und Ewigkeit. Wir sehen an den punktgenauen und detailtreuen Erfüllungen der über 300 messianischen Verheißungen, wovon ich jetzt nur, war 10 oder wie viel da aufgezählt hatte, dass es ein gewaltiger Herrscher ist, der da hinten dran ist und die Weltgeschicke lenkt und gleichzeitig auch die Heilslinie durchgängig mit Jesus Christus erfüllt. Dieser Gott ist nicht irgendeine Gottheit, sondern er ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und so weiter bis heute. Alle anderen Götter oder Weltanschauungen können vor ihm nicht bestehen. Nur er ist der wahrhaftige Gott und Herrscher des Universums. Und wir haben auch gesehen, nur in Jesus Christus haben wir die Errettung. Und das habe ich deswegen auch diesen Johannes 3, Vers 16 nochmal hin. Lesen wir so. Johannes 3, Vers 16. Können die meisten auswendig wahrscheinlich, aber ich versuche es jetzt nicht, sonst verhaspel ich mich. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Von Anfang an hat Gott ein Ziel. Er will die vom Teufel verführte und durch Sünde und Tod verdorbene Menschheit erretten. Dazu kündigt er das Kommen eines Erlösers an. Er sagt bis in alle Einzelheiten voraus, was man wissen muss, um ihn bei seiner Ankunft als den wahren Erlöser auch zu erkennen. Die Jünger und viele Menschen haben das nicht erkannt am Anfang, erst später nach und nach. Die Bibel weist nach, dass diese Vorhersagen in der Person Jesu Christi und in seinem Werk präzise erfüllt sind. So haben wir gesehen, wie so Mosaiksteine, die zusammenpassen. Wenn wir Altes und Neues Testament betrachten, gibt es ein gesamtes Bild. Wir sehen Jesus als den verheißenen Retter. Jesus sagt mal zu den Theologen zu seiner Zeit, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie ist's, die von mir zeugt. Das können wir auch sagen, in der Bibel, da wissen wir, da wird von Jesus Christus bezeugt. Und wenn wir zu Jesus kommen wollen, dann müssen wir auch und Jesus da suchen, wo er zu finden ist. Wer einmal beim Lesen der Bibel begriffen hat, dass das Alte Testament von dem Messias zeugt und das Neue Testament die Erfüllung dieser Prophezeiungen ist, der weiß, dass Jesus Christus allein retten kann. Es wird im Johannesevangelium mal so ausgedrückt, wer an Jesus Christus glaubt, wie ihn die Heiligen Schriften, sprich die Bibel, bezeugen, der findet in ihm das ewige Leben. Oder wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, könnt ihr zu ihm kommen. Das muss uns auch bewusst sein. Wenn Jesus an unsere Herzenstür anklopft, dann ist die gute Chance, ihm zu öffnen. Er gibt uns eine neue Hoffnung und Zuversicht auch und Erlösung. Wir sehen aber auch noch in der exakten Erfüllung von den Prophezeiungen, dass auf Gottes Wort Verlass ist. Die Bibel ist kein normales Stück Weltliteratur, sondern die Bibel ist, ja, wie es manchmal draufsteht, die Heilige Schrift oder von Gottes inspiriertes Wort. Gott selber hat durch unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und Situationen die Menschen befähigt, sein Wort aufzuschreiben. Und dieser rote Faden, den wir jetzt an dem Messias, an der Erlösung sehen, ist ein wunderbares Zeugnis auch für die Wahrheit der Bibel. Dass die Bibel wirklich ein Buch ist, das ja Hand und Fuß hat, wie man schön sagt. Es ist eine Einheit. Auf die Bibel ist Verlass, sie hält, was sie verspricht. Und wir sind auch eingeladen, wenn wir uns das vor Augen führen, dass auf Gottes Wort Verlass ist und dass der Messias, den Kommenden, so genau beschreibt, der sich dann in Jesus erfüllt, dass wir auf Gottes Zusagen und Verheißungen vertrauen können. Und wenn wir in seinem Wort forschen, öffnet er uns mehr und mehr auch das Herz, dass wir mehr und mehr auch die Wahrheiten und Zusammenhänge erkennen. Aber Advent ist ja, was wir vorhin erwähnt haben, auch Jesus kommt wieder. Da kehren wir zurück an den Anfang. Das erste Mal kam Jesus als Kind in aller Niedrigkeit, als Retter der Welt. Das zweite Mal beinhaltet das Gericht. Jesus als König abzuweisen, ist ein größerer Fehler, wie ihn als Kind nur zu missachten, sag ich mal so. Er kommt dann in Herrlichkeit. So wie die Propheten im Alten Bund angekündigt haben, wird er eines Tages kommen. Ich lese einen Vers nur aus Offenbarung. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Jesus Christus kommt. Da können wir uns auch persönlich fragen, sind wir bereit? Wir haben jetzt so das Gottes Heilshandeln gesehen. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus als Kind in Niedrigkeit in die Welt kam, aber dass er auch als König eines Tages kommt. Und wir haben jetzt schon die Möglichkeit oder die Einladung Gottes auch, ja, heute schon nachzudenken über ihn und auch sein persönliches Leben immer wieder zu hinterfragen. Was heißt das für mich? Habe ich eine lebendige Beziehung zu Gott oder nicht? Es gab mal früher in meiner Jugend ein Lied, das habe ich euch nicht vorgeschlagen. Ich will euch nicht mit dem Lied quälen. Das ist so alt, das ist zufällig mein Jahrgang sogar. Da steht's drin, heute will ich Jesus fragen oder wage es mit Jesus. Vielleicht kennen die Älteren das Lied. Da steht drin, heute will ich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wage es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wage es mit Jesus, er macht dich frei. Wage es mit Jesus, er macht dich frei. In Jesus Christus allein haben wir Erlösung und auf der wagt es. Und wenn ihr jemand braucht, der mit euch da vielleicht betet, mit euch redet, dann sprecht jemanden an. Amen.